G'day Mate, mein Name ist Matthias und du hast den Australien Podcast. Dein Podcast zum Kennenlernen, Erobern und Träumen. Ein Privileg der Australierinnen ist, dass sie dieses wunderschöne, weitläufige, rotbraune Land mit einigen der weltweit giftigsten und schmerzhaftesten Kreaturen teilen. Deswegen schauen wir heute mal ein wenig in die Details der giftigsten Tiere Australiens. Mein Ziel ist dabei nicht die Effekthascherei, sondern dir die Angst zu nehmen, jedoch den Respekt zu lassen. Also, fangen wir an. Zunächst möchte ich mal auf einen kleinen Unterschied eingehen, den es nur in der englischen Sprache gibt. Hier gibt es nämlich den Begriff venomous und den Begriff poisonous. Beides übersetzt sich ins Deutsche mit giftig. Im Englischen unterscheidet es sich aber insofern, dass venomous etwas Giftiges ist, was injiziert wird, zum Beispiel von einer Schlange oder einer Spinne. Poisonous hingegen ist etwas, was man isst, was man zu sich nimmt und dann giftig wirkt, also zum Beispiel giftige Pilze. Der Unterschied ist im Deutschen nicht so wichtig. Wie gesagt, beides ist giftig. Wenn man aber im Englischsprachigen unterwegs ist, muss man da korrekt unterscheiden. Die giftigen Tiere, über die ich heute spreche, sind giftig im Sinne von venomous. Fangen wir mit den Spinnen an. Die giftigste der Spinnen ist die Sydney Funnelweb Spider, die Trichternetzspinne. Die gibt es in vielen verschiedenen Arten, 40 um genau zu sein. Doch die Art, die es hier in Sydney gibt, eben die Sydney Trichternetzspinne, ist dabei die giftigste von allen. Das Gute ist, dass die Sydney Funnelweb eher unter der Erde in einem Loch lebt. Und das ist sogar bis zu 60 cm tief. Den Eingang sichert sie mit einem Netz, um damit dann die Beute zu fangen. Sie werden etwa bis zu 4 cm groß und die Weibchen etwas größer als die Männchen. Sie sind braun bis sogar etwas schwarz in der Farbe und haben einen glänzenden Oberkörper. Eine Besonderheit der Trichternetzspinnen ist, dass sie außenliegende Lungen haben. Das heißt, sie brauchen immer eine feuchte Umgebung, um nicht direkt auszutrocknen. Das hat im Umkehrschluss zur Folge, dass sie eben auch eigentlich nur draußen zu sehen sind, wenn es feucht ist, also zum Beispiel nach einem Regenguss. Funnelweb Spiders können auch gerne mal in den Pool fallen. Und hier ist dann aber besondere Vorsicht geboten, denn sie können bis zu 3 Tage unter Wasser überleben. Und das dank kleinster Luftbläschen, die sich in ihren Haaren an ihren Lungen dann eben verfangen. Das heißt, wenn man eine Trichternetzspinne im Pool findet, darf man diese nicht mit der Hand rausnehmen, da sie immer noch am Leben sein könnte und entsprechend dann sich bedroht fühlt und zubeißen kann. Und warum bleiben sie im Pool und krabbeln nicht wieder raus? Das liegt daran, dass sie keine glatten Wände hochkrabbeln können. Das heißt, am Rasen sind sie in ihrem Terrain und in Häuser kommen sie eher selten und meistens dann nur, wenn es wirklich auch ebenerdig reingeht. Und wenn eine Trichternetzspinne im Haus ist, ist es meistens ein Männchen auf der Suche nach einem Weibchen. Seit 1981 gibt es ein Gegengift und seitdem gibt es auch kein Todesopfer mehr. Das heißt, obwohl es die giftigste Spinne in Australien ist, besteht keine Gefahr mehr, dass man eigentlich heute noch davon stirbt, solange man rechtzeitig einen Arzt Bescheid geben kann. Das heißt, obwohl die Sydney Funnelweb Spider die giftigste Spinne Australiens ist, besteht heute keine Gefahr mehr, dass man davon auch wirklich sterben muss. Das Gegengift für die Sydney Funnelweb Spider wird gewonnen, indem im Australian Reptile Park nördlich von Sydney Funnelwebs gehalten werden und regelmäßig gemolken werden. Das heißt, man nimmt sich diese Spinne und saugt an ihren Giftzähnen das Gift ab und nutzt dieses wiederum, um dann Antikörper herzustellen. Für die Sydney Funnelweb Spider habe ich noch einen kleinen Fun Fact. Bildlich gesprochen würde das Gift einer Sydney Funnelweb Injektion stark genug sein, um 250.000 Mäuse zu töten. Da meint es Mutter Natur wohl ein bisschen zu gut mit ihnen. Allerdings ist das Gift für Mäuse, Katzen oder Hunde so gut wie ungefährlich. Es scheint genetisch inkompatibel mit ihnen zu sein. Wir Menschen haben, man kann so sagen, Pech gehabt, dass wir eben an einer Stelle genetisch so veranlagt sind, dass das Gift bei uns wirkt und uns auch töten könnte. Aber wie gesagt, es gibt ja ein Gegengift. Eine Spinne, die man auch häufig im Garten antrifft, ist die Redback Spider. Sie ist auch nicht ganz ungefährlich und sollte man daher eher mit Abstand bestaunen. Und sie erkennt man sehr gut an ihrem roten Streifen auf ihrem Rücken. Jedoch versteckt sie sich eher immer in eher dunkleren, trockeneren Ecken, ein bisschen mit einem wirren Netz, sodass man auch nicht ständig über sie drüber stolpert. Und allgemein gibt es hier in den Gärten relativ viele Spinnen, aber das hatten wir auch in Deutschland gehabt, das ist also von der Menge her jetzt nicht unbedingt mehr. Was hier anders ist oder besonders ist, ist, dass die Spinnen mit ihren Netzen hier wirklich große Netze spinnen. Und das kann wirklich waagerecht groß sein. Und das kann dann teilweise auch über viele Meter gespannt sein, das Netz. So, als Faustregel kann man jedoch sagen, dass Spinnen, die ein Netz spinnen, eher ungefährlich sind. Ungefährlich heißt, sie sind leicht giftig, aber nicht gefährlich für den Mensch und meist auch eher scheu zu beißen. Das heißt, sie verstecken sich lieber, als mit den Menschen in Kontakt zu treten. Wenn man im Internet ein Foto von einer großen australischen Spinne sieht, ist das meistens eine Huntsman, die sogenannte Riesenkrabbenspinne. Auch diese sind nicht sehr beißwillig und wenn dann nur leicht giftig. Das heißt, das schmerzt dann ein bisschen an der Einstichstelle, aber mehr eben auch nicht. Und wie viele andere Spinnen sind auch die Huntsman eher nachtaktiv. Das heißt, tagsüber beim Gang um den Block wird man sie eher nicht finden. Wo man sie hin und wieder finden kann, dann auch bevorzugt nachts oder abends, ist im Haus. Wir hatten hier in unseren nun gut 2,5 Jahren mittlerweile 3 Huntsmen im Haus gehabt. Die Huntsmen an sich sind sehr nützliche Spinnen, denn sie fressen andere Spinnen, giftige Spinnen und sonstige Plagen wie zum Beispiel Kakerlaken, wenn man sie im Haus hat. Hat man nun mal eine Spinne im Haus, dann kann man sich ein Glas oder einen Container nehmen und die Spinne einfangen. Möglichst an der Wand natürlich. Dann schiebt man einfach ein Papier oder ein Stück Pappe zwischen die Spinne und die Wand und lässt sie im Garten wieder frei. Und meinetwegen kann man sie auch zum Nachbarn über die Hecke werfen. Neben den Spinnen gibt es natürlich auch in Australien die ein oder andere Schlange. Die giftigste Schlange hier in Australien ist die sogenannte Inland Taipan. Das Gute ist aber, dass sie nur in einem sehr begrenzten Wüstengebiet im Outback anzutreffen ist, wo es wirklich sehr trocken ist. Das heißt, da verirrt man sich als Tourist oder selbst als Einheimischer eher selten hin. Und sehr scheu ist sie sowieso. Als einzige Schlange gibt es für die Inland Taipan kein direktes Gegengift. Aber dafür hilft dann wohl das Gift der Coastal Taipan auch für die Inland Taipan. Die zweitgiftigste Schlange hier in Australien ist die Eastern Brown Snake. Sie ist an der Ostküste anzutreffen und eigentlich an der ganzen Küste von Süden in Adelaide über Sydney bis hoch nach Cairns. Und wie der Name sagt, ist sie braun, aber, das ist auch ein bisschen fehlleitend, sie kann auch in vielen anderen Farben und Schattierungen auftreten. Das Problem bei der Eastern Brown Snake ist, dass sie sich gern in der Sonne ahlt und nicht direkt vor Menschen davonschreckt. Das heißt, da sollte man dann bei seinem Bushwalk ein bisschen Vorsicht walten lassen, dass man nicht aus Versehen drüber stolpert und sie zum Angriff zwingt. Zum Glück hat die Eastern Brown Snake eher kurze Giftzähne, sodass dicke Socken, geschlossene Schuhe und lange Hosen schon einen guten Schutz bieten. Eine sehr übliche Schlange hier, zum Beispiel im Raum Sydney, ist auch die Red Belly Black Snake. Sie ist, wie der Name schon sagt, eine schwarze Schlange, die aber am Bauch auffällig rot gekennzeichnet ist. Sie ist im Gegensatz zur Eastern Brown Snake sehr scheu, das heißt, obwohl sie nichts hört, kann sie die Fußtritte eigentlich schon aus großer Entfernung wahrnehmen und verzieht sich dann lieber schnell im Unterholz. Das heißt, ein guter Schutz gegen Schlangen ist grundsätzlich einfach gutes Auftreten, kräftiges Auftreten. Und die Red Belly Black Snake gibt es von der Ostküste New South Wales bis hoch nach Süd-Queensland. Eine Besonderheit bei Schlangen ist, dass es auch durchaus zu sogenannten Trockenbissen kommen kann. Das heißt, wenn eine Schlange angreift, kann es sein, dass sie erstmal beißt, aber noch gar kein Gift absondert. Und dann aber eben die Hoffnung hat, dass der Angegriffene sich entsprechend verzieht und die Schlange nicht weiter stört und die Schlange wiederum Gift gespart hat für die wirklich wichtigen Einsätze. Ob es nun ein Trockenbiss war oder nicht, weiß man leider nicht. Das heißt, nach einem Schlangenbiss heißt es in jedem Fall den Arzt anrufen. Was macht man also im Fall eines Bisses? Erste Hilfe bei einem Schlangen- oder Spinnenbiss ist Druck auf die Bissstelle auszuüben und dann noch einen Druckverband oberhalb der Bissstelle anzulegen, um die Verbreitung der Lymphflüssigkeit zu unterbinden. Denn das Gift wird nicht über das Blut transportiert, sondern über die Lymphe. Und das Ganze nennt sich im Englischen Pressure Immobilization Technique, wenn man das mal googeln mag. Danach gilt es natürlich, den Arm oder das Bein möglichst nicht mehr zu bewegen und schnellstmöglich Hilfe zu holen. Allerdings das schnellstmöglich, um das mal ein bisschen in den Zusammenhang zu bringen, ist jetzt nicht wirklich in einem Fingerschnips, sondern der Biss zum Beispiel einer Funnelweb führt frühestens nach 2 Stunden zum Tod. Also 2 Stunden ist natürlich sehr zügig, doch normalerweise, wenn man in einem zivilisierten Gebiet ist, sollte ein Arzt mit einem Gegengift in dieser Zeit problemlos zu dir kommen können. Und heutzutage haben Krankenhäuser das Gegengift eigentlich gut verfügbar und meist sogar eine Mischung aus mehreren Gegengiften, sodass dann die konkrete Art der Spinne oder der Schlange gar nicht mehr so dringend nötig ist für die Behandlung, da dann mehrere Gegengifte in einer Injektion kombiniert sind und verabreicht werden können. Wie wird denn das Gegengift gewonnen? Ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, dass zum Beispiel im Australian Reptile Park Funnelweb Spiders gehalten werden und gemolken werden. Und das gleiche passiert natürlich mit Schlangen und auch anderen Spinnen rund um Australien. Und die werden dann alle entsprechend dazu getriggert, einen Biss auszuüben, in ein Becherchen zum Beispiel, und Gift abzusondern. Und dieses Gift wird dann genutzt und in verschiedenste Tiere injiziert. In der größten Variante zum Beispiel einem Pferd. Und da beginnt man mit einer kleinstmöglichen Dosis, dass zum Beispiel das Pferd sich daran gewöhnt. Die Dosis wird dann Stück für Stück erhöht, bis am Ende eine komplette Injektion dem Pferd gegeben werden kann und das Pferd auch gar kein Problem mehr damit hat, weil es Antikörper gebildet hat. Und diese Antikörper werden dann eben dem Pferd entnommen und als Gegengift verwendet. Und auch hier nochmal ein Fun Fact. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Inland Taipan kein Gegengift hat. Und das liegt daran, dass es von der Inland Taipan keine kleinstmögliche Dosis gibt, die man dem Pferd verabreichen kann. Das heißt, jede noch so kleine Dosis würde das Pferd mehr oder weniger sofort töten. Also ganz klar nochmal ein Fall, in dem es Mutter Natur wohl ein bisschen zu gut meinte. Andererseits muss man gerade bei der Inland Taipan natürlich auch zugeben, dass es ein ganz klarer Überlebensvorteil für die Schlange ist. Wenn man nämlich nur wenig Möglichkeiten zum Beutefang hat, weil sie lebt eben im trockenen Outback, dann muss die eine Möglichkeit, die man hat, auch wirklich funktionieren und dementsprechend eine hohe Dosis tödliches Gift abgegeben werden. So, nach den bekannten giftigen Tieren Spinne und Schlange kommt nun ein eher unscheinbares Tier, nämlich die Würfelqualle, der Box Jellyfish. Das ist eine kleine Qualle, die an der nördlichen Hälfte Australiens meistens in den Sommermonaten anzutreffen ist. Und die ist eben klein und unscheinbar, das heißt, man sieht sie nicht beim Schwimmen oder beim Laufen durch das Wasser. Zum Glück kann man sich aber beim Schwimmen und Schnorcheln ganz gut schützen, indem man einen sogenannten Stinger Suit anzieht. Also einen Ganzkörper, Lycra oder Reshi, wie auch immer man das nennen mag. Ein dünner Anzug, der einen vor den Tentakeln der Qualle schützt. Denn die Qualle verabreicht das Gift nicht durch einen Stachel, der in die Haut gelangt, sondern mit Hilfe einer chemischen Reaktion auf der Haut. Das heißt, wenn dann etwas dazwischen ist, sodass die Haut gar nicht in Kontakt kommt, geht auch die chemische Reaktion nicht los und man ist gut geschützt. Kommt es jedoch trotzdem mal zum Kontakt, ist die erste Hilfe Essig. Das heißt, man schüttet sich ein bisschen Essig rüber und darf um Gottes Willen nicht mit der Hand rubbeln, weil die Hand ja auch wieder Haut ist und die chemische Reaktion wieder startet. Aber Essig soll wohl die chemische Reaktion verlangsamen oder unterbinden. Allerdings gibt es im Zusammenhang mit der Würfelqualle auch sehr selten Todesfälle. Jedoch gerade dieses Jahr im Februar 2021 hat es leider einen 17-Jährigen getroffen. Auch erst nach etwa einer Woche nach dem Kontakt ist er verstorben. Jedoch davor war der letzte Todesfall 2006 verzeichnet worden. Also 15 Jahre her. Es ist also wirklich zum Glück keine häufige Todesursache. Zum Abschluss unserer giftigen Tiere in Australien wurde es nochmal unscheinbar. Und zwar das Platypus, das Schnabeltier. Das Schnabeltier ist ja ein ganz besonderes Tier, weil es ein Säugetier ist, das Eier legt. Und es lebt in Gewässern, unter anderem auch rund um Sydney herum. Allerdings ist es sehr scheu und eher schwer zu finden. Und inwiefern ist es nun giftig? Ja, es kann also beißen und hat dann entsprechend auch Giftzähne, die dann Gift absondern. Allerdings ist es nicht lebensbedrohlich, wohl aber sehr, sehr schmerzhaft. Also den Platypus lieber in Ruhe lassen und nur beobachten, wenn man dann überhaupt das Glück hat, dass man eins gefunden hat. Giftige Tiere in Australien. Kommen wir mal zu einem Fazit. Kurz gesagt, es gibt viele giftige Tiere, aber sie sind relativ schwer zu finden. Bevor wir nach Australien kamen, trieb uns natürlich auch die Sorge um die giftigen Tiere um. Und so fragten wir eine Einheimische bei der Kulturschulung, die wir bekamen, auch erstmal nach den ganzen giftigen Tieren. Und das war ganz witzig, weil die Frage war ihr nicht ganz unbekannt, aber der Grund für die Frage war ihr nicht klar. Denn Spinnen und Schlangen spielen im australischen Großstadtleben fast keine Rolle. Klar gibt es Spinnen im Garten, in der Topfpflanze, aber auch nicht unbedingt mehr als in Deutschland. Und selbst außerhalb der Großstädte, wo das eben mehr grün wird, wo dann der Busch anfängt, trifft man eher selten und nur mit etwas Glück zum Beispiel eine Schlange. Und ich ganz persönlich habe hier in 2,5 Jahren in Australien bisher 4 Schlangen gesehen. Und das waren 3 ungefährliche Pythons und eine sehr scheue Red-Belly Black Snake. Und letztere auch nur, weil ich wirklich aktiv und lange nach ihr gesucht und Ausschau gehalten habe. Das heißt, mich in Gebieten aufgehalten habe, wo quasi bekannt war, dass es dort diese Schlangen gibt und ich dann auch intensiv geguckt habe, wo ich sie finden kann. Weil ich sie einfach mal sehen wollte und das hat dann auch geklappt, zum Glück aus sicherer Entfernung. Als sie mich mitbekam, war sie aber pfeilschnell weg und nie mehr gesehen. Und der oder die Durchschnittsgroßstädterin sieht vielleicht nur alle 10 Jahre mal eine Schlange und das trotz Camping und Ausflügen in die Wildnis. Dementsprechend kann man mit Fug und Recht behaupten, dass Australierinnen selbst auch kaum Ahnung von Spinnen und Schlangen haben. Es ist einfach kein Bestandteil ihres normalen Lebens. Und warum denke ich, dass sie selbst keine Ahnung haben? Naja, hier in der lokalen Facebook-Gruppe zum Beispiel wird hin und wieder mal eine Spinne oder eine Schlange gezeigt und gefragt, was es denn sei. Und dann geht die wilde Spekulation los. Und da gibt es eigentlich nur einige wenige Experten, die es dann wirklich beantworten können. Aus meiner Sicht hier, seit 2,5 Jahren in Australien, gibt es also so gut wie keine Gründe, den Urlaub, das Studium oder sogar ein ganzes Leben in Australien aufgrund von Spinnen oder Schlangen abzusagen. Und das meine ich wirklich aus voller Überzeugung, nachdem wir selbst anfangs Bedenken hatten und dann jetzt so wenig damit in Kontakt kommen. Also solltest du Bedenken haben, dass es in Australien zu viele giftige Spinnen und Schlangen gibt, dann sei beruhigt, es gibt sie sicherlich, aber sie haben mehr Angst vor uns als wir vor ihnen und daher sind sie eigentlich schneller verschwunden in ihre sicheren Gebiete, als sie mit uns in Kontakt treten können. Das heißt, wenn du hier einen Urlaub machst, ist die Chance, dass du eine giftige Spinne oder Schlange siehst, sehr, sehr gering. Und solltest du dann doch mal das Glück haben, eine hoffentlich sichere Begegnung zu haben, dann behalte den Respekt, halte Abstand und beobachte einfach dieses doch Wunder der Natur. Und damit möchte ich diese Folge auch schließen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen die Bedenken um die ganzen giftigen Tiere hier in Australien nehmen. Lass dich nicht davon irre machen, gerade in den Medien macht natürlich das giftige Tier mehr her als irgendwas anderes in Australien. Das gehört einfach dazu, aber es gibt keinen Grund, Bedenken zu haben. Ich hoffe, dir hat diese Folge auch wieder gefallen und du hörst auch das nächste Mal wieder rein. Das Thema weiß ich noch nicht ganz genau. Wie du auch gerade schon wieder festgestellt hast, ist der Abstand schon wieder relativ groß seit der letzten Folge. Ich bin seit Anfang Februar wieder am Arbeiten, was es ein bisschen schwieriger macht. Ich versuche die nächste Folge vielleicht ein bisschen zeitiger wieder hinzukriegen. Ich gebe mir Mühe und würde mich freuen, wenn du auch dann wieder reinhörst. Also, bis dahin, see you later!